Der RBB 888 Podcast. Die Experten.
Heute geht es bei uns um große Gefühle, wie wir sie besser verstehen, wie wir besser mit ihnen umgehen können. Unser Experte ist Dr. Dirk Eilert. Er beschäftigt sich schon seit Jahren mit dem Thema Gefühle. Er ist Psychologe und Körpersprache-Experte. Und mit ihm wollen wir auch gleich in die unterschiedlichsten Gefühlswelten abtauchen. Vorher aber noch so ein paar Begrifflichkeiten klären, nämlich, lieber Dirk, was sind denn überhaupt Gefühle? Das ist ja auch so ein kryptisches Wort.
Oh ja, also wenn wir Gefühl verstehen wollen, müssen wir es abgrenzen von Emotion. Die beiden Begriffe werden häufig verwechselt. Und jetzt mache ich einmal eine kurze Definition der Emotion. Die sprengt so ein bisschen das Gehirn, ich breche es aber sofort runter. Also Emotionen sind in der Psychologie kurze biopsychosoziale Reaktionen. So, was heißt das jetzt? Biopsychosozial, biologisch. Bei einer Emotion wie Angst zum Beispiel reagiert der Körper. Bei Angst fließt das Blut in die Beine, bei Ärger zum Beispiel in die Arme, bei Angst in die Beine, damit wir schneller rennen können, bei Ärger in die Arme, damit wir stärker zuschlagen können. Biologisch, psychologisch. Bei jeder Emotion haben wir auch auf einer kognitiven Ebene Konsequenzen, Wirkungen. Die Wahrnehmung öffnet sich, die Wahrnehmung verengt sich. Wir haben eine Annäherungsmotivation. Wir wollen fliehen aus einer Situation. Biopsychosozial heißt, sozial, wir drücken unsere Emotionen noch aus, zum Beispiel über die Mimik, über die Körpersprache. Das ist eine Emotion, biopsychosoziale Reaktionen. Gefühle sind jetzt letztendlich die bewusste Wahrnehmung dieses emotionalen Zustands im Körper. Und jetzt ist wichtig, nicht jede Emotion wird zum Gefühl. Emotionen sind erstmal unbewusst und können uns antreiben. Und nicht jedes Gefühl ist eine Emotion.
Und warum ist es wichtig, dass wir uns diesen Unterschied wirklich auch klar machen?
Also in Emotionen steckt grundsätzlich immer auch Information. Emotionen wollen uns was mitteilen über unseren Körper in dem Moment, über uns selbst, aber auch über die Situation. Und Emotionen sind grundsätzlich viel ehrlicher, darüber werden wir später noch sprechen, als Gefühle. Gefühle können wir auch mal falsch interpretieren. Es gibt zum Beispiel Studien, dass je nach Kontext wir eine Aufregung im Körper sowohl als Angst als auch als Verliebtsein interpretieren können auf einer Gefühlsebene. Und viele Menschen haben tatsächlich, ungefähr jeder Zehnte laut Studien, Schwierigkeiten, die eigenen Gefühle korrekt zu benennen und zu beschreiben.
Manche Emotionen fühlen sich mitunter so überwältigend an, als würden sie einen komplett einnehmen, dass ich keine Kontrolle über mich habe. Woher kommt das?
Das kommt daher, dass in sehr starken emotionalen Zuständen kommt es zu etwas, was sich in der Forschung Amygdala Hijack nennt. Das heißt, die Amygdala, unser inneres Alarmzentrum im Gehirn, das übernimmt dann, das kidnappt, hijackt den Rest des Gehirns, zwingt ihm quasi die Agenda aus. Oft kennen wir alle, ich sag mal, im Streit. Ja, du streitest dich, Amygdala Hijack kommt jetzt, merken wir, wenn eine leise Stimme im Kopf sagt, nein, sag es lieber nicht. Und die laute Stimme sagt, doch, sag es. Die leise Stimme ist unser präfrontaler Kortex, der Verstand. Die laute, die Amygdala, meistens folgen wir der Amygdala. Und das ist grundsätzlich evolutionär eine gesunde Reaktion, weil damals, wenn der Tiger vor uns stand, dann mussten wir emotional reagieren, damit wir in dem Moment richtig reagieren und vor allen Dingen schnell reagieren.
Welches von den vielen Gefühlen, die es so gibt, ist für Sie eigentlich das Allerschönste? Für mich ist es die Liebe. Ist das überhaupt ein Gefühl oder ist das eigentlich ein Bündel aus ganz vielen Gefühlen?
Also es wird tatsächlich in der Forschung als komplexe Emotion beschrieben, was schon
ganz
sagt,
viel drin,
es
ja.
ist nicht so simpel zu betrachten. Da ist ganz viel drin und Liebe ist mit ganz vielen Dingen verbunden. Liebe im Kern, aber das macht uns gleichzeitig verletzlich. Wir zeigen uns als Mensch, wir vertrauen, wir binden uns an jemanden und damit haben wir natürlich sofort Assoziationen wie Angst vor dem Verlassenwerden. Ja, wir sind verletzlicher, wir sind emotionaler, wenn wir lieben.
Aber Liebe ist nicht Verliebtsein. Die Schmetterlinge im Bauch, die haben wir nur in diesem ersten
Ja, die Forschung sagt, 6 Monaten.
Okay.
Kann auch manchmal länger dauern. Und das Schöne ist, es kann auch später immer nochmal da sein. Also Verliebtsein ist tatsächlich ein hochstressiger Zustand, das wissen wir alle. So in den ersten Wochen, Monaten des Verliebtseins, das ist nicht unbedingt entspannt. Liebe ist tatsächlich ruhiger. Und bei Liebe kommt eine Dimension dazu, das ist das Vertrauen in den anderen. Also Liebe trägt mehr als Verliebtsein. Und ist tatsächlich entspannend und beruhigend, weil wir wissen, da ist jemand, der ist für uns da, auch in schweren Zeiten.
Julia hat uns eine WhatsApp geschickt an die 030 30 32 88 8100 und schreibt, ich liebe meinen Partner, aber manchmal fühlt sich das schon auch eher nach Routine an. Aber dann sehe ich ein altes Foto und habe sofort wieder dieses Kribbeln im Bauch und dann merke ich, das ist doch Liebe.
Wundervoll.
Und schön.
Daran merken wir, es ist dieses Vertrautsein, was ich gerade angesprochen habe, ja, ist irgendwann ganz schwer zu unterscheiden von Gewohnheit. Aber im Kern merken wir einfach, wir sind gerne mit dem anderen Menschen zusammen. Und das Wichtigste, um das auch so ein bisschen zu differenzieren von Gewohnheit, ist tatsächlich die Frage, wie viele Momente angenehmer Gefühle erleben wir noch gemeinsam? Das ist ein wichtiges Kriterium. Die Forschung sagt sowas wie Mitfreude dazu. Spüren wir noch gemeinsam angenehme Momente?
Du bist ja auch Körpersprache-Experte. Woran erkennt man dann echte Liebe an der Körpersprache?
Ja, da gibt es tatsächlich Forschung zu, die sich mit der Frage beschäftigt hat. Und Liebe ist eine universelle Emotion, die drücken wir kulturübergreifend gleich aus in der Mimik. Aber da reicht uns nicht nur die Mimik, wir brauchen die Körpersprache dazu. Und zwar lächeln wir, wenn wir die Person angucken, die Augen lachen mit, das ist wichtig. Und was die Forschung zeigen konnte, ist, der Kopf geht leicht zur Seite. Wir neigen den Kopf leicht zur Seite. Und da konnten Studien zeigen, wenn man das bei Paaren beobachtet, die gerade miteinander reden, dann, der Begriff wird allen was sagen, steigt das Bindungshormon Oxytocin an.
Es gibt eine Emotion von allen, die ist total unterschätzt. Welche ist das?
Oh ja, das ist für mich ganz klar die Ehrfurcht.
Warum?
Ehrfurcht ist positives Staunen, es ist ein Wow-Gefühl. Das haben wir in unterschiedlichen Momenten, zeigt die Forschung. Wenn wir die Schönheit der Natur wahrnehmen, Bergpanorama oder die Schönheit des Charakters, Tugenden, Mitgefühl bei anderen, Meisterschaft, Akrobaten, bei Cirque du Soleil. Also Ehrfurcht ist eine Emotion und da zeigt die Forschung erst in den letzten 15 Jahren tatsächlich eine sehr junge Emotion in der Forschung. Ehrfurcht senkt die Entzündungswerte im Körper wie keine andere Emotion.
Wunderbar.
Wenn wir sie regelmäßig spüren, im wahrsten Sinne des Wortes wunderbar, weil sie ausgelöst wird, wenn wir die Wunder in dieser Welt wahrnehmen. Ehrfurcht bringt uns auch ein bisschen in Kontakt mit dem Boden. Wir fühlen uns geerdeter, das eigene Ich wird kleiner wahrgenommen. Wir gehen offener auf andere Menschen zu und das ist für mich gerade gesellschaftlich hochrelevant.
Und kann man das irgendwie trainieren? Weil dieses Gefühl möchte ich natürlich öfter haben.
Unbedingt. Also mein Tipp ist, sich jeden Abend einmal die Frage zu stellen, wo ist mir heute ein Wunder begegnet? Wo habe ich Ehrfurcht gespürt? Und dann daran denken, das muss nicht an dem Tag passiert sein, auch an einem anderen Tag, und für 15 Sekunden dieses Gefühl des Wow im Körper spüren. Und dann aktiviere ich das, habe die ganzen Wirkungen. Und ich werde auch, wenn ich das jeden Tag mache, an den anderen Tagen auf einmal mehr mit Ehrfurcht in Kontakt kommen.
Ärger ist eins dieser Gefühle. Also ich persönlich schleppe mich immer da den ganzen Tag mit rum. Es ist kein gutes Gefühl, wenn man das so bezeichnen darf. Ein ungutes Gefühl. Was will uns Ärger sagen?
Also für mich ist zunächst mal jede Emotion durchaus gut, weil sie uns was sagen möchte. Und das Grundprinzip ist zunächst mal, dass Ärger ja eine unangenehme Emotion ist. Es fühlt sich unangenehm an und erleben wir unangenehme Gefühle, weist das darauf hin, dass irgendein wichtiges Bedürfnis gerade nicht erfüllt ist. Bei Ärger ist das ganz konkret. Ärger spüren wir laut der Forschung in drei unterschiedlichen Momenten. Wenn wir ein wichtiges Ziel haben, was blockiert wird, Beispiel Stau, wir wollen irgendwo hin, die Straße ist voll, wir ärgern uns. Zielhindernis, das andere sind Wertverletzungen. Mir ist Pünktlichkeit wichtig, jemand kommt zu spät, ich ärgere mich darüber. Und das dritte ist allgemein Unrecht. Und das ist zunächst mal das, was mir Ärger sagt. Hier passiert eine dieser Dinge und Ärger sagt grundsätzlich, ich möchte, dass du was tust. Ich möchte, dass du für dein Ziel, für deine Werte oder für die Gerechtigkeit eintrittst, weil was die Forschung zeigt, und das ist ganz spannend, im Kontrast zu Trauer zum Beispiel, bei Ärger geht die Körperkraft nach oben. Bei Ärger reagieren wir auch schneller. Wir denken auch schneller. Also Ärger mobilisiert uns für unsere Ziele, für unsere Werte.
Wie kann ich denn meinen Ärger aber gut steuern? Also wenn du sagst, Wertvorstellungen werden verletzt, Ziele blockiert, da kann ich doch aktiv was dagegen tun, also aus meinem Ärger rauszukommen.
Ja, das Allerwichtigste ist zunächst mal, wenn akut ein Ärger auftritt, dass ich, und da ist mein Tipp, erst bei den Körpern ein Stück runterfahren. Also da ist die Atmung das beste Mittel für, was am effektivsten ist, 4 Sekunden einatmen, ungefähr 6 Sekunden aus. Also kürzer ein als aus, länger ausatmen. Das fährt den Körper runter. Wenn ich jetzt merke, ich beruhige mich über die Atmung, dann frage ich mich, was will der Ärger mir wohlwollend sagen? Gibt es hier irgendwas zu tun? Also ist der Ärger in Art und Intensität wirklich stimmig für die Situation? Wenn ich jetzt erkenne, ja, das ist es, dann ist die Frage, okay, was soll ich jetzt tun? Und jetzt gebe ich mal ein konkretes Beispiel, Stau. Hier merke ich, ich stehe im Stau. Was soll ich jetzt konkret tun? Ich kann nichts tun. Der Ärger will eigentlich mir sagen, werde handlungsfähig, komm schneller zu deinem Ziel, aber ich merke in dem Moment, ich kann nichts tun. Und hier haben Studien gezeigt, 5 Minuten Ärger in einem Moment, wo ich nicht wirklich was tun kann, hemmen unser Immunsystem für ganze 6 Stunden. 5 Minuten Ärger in einem Moment, wo ich nichts tun kann, 6 Stunden gehemmtes Immunsystem. Und deswegen ist es in dem Moment wichtig, wenn ich das merke, ich kann hier nichts tun, umschalten innerlich, mich regulieren. Und da gibt es einen leichten Trick. Frag dich in diesem Moment einfach, wofür bin ich gerade dankbar? Weil wir können nicht dankbar sein und gleichzeitig Ärger spüren. Aber das braucht ein aktives Trainieren des Umschaltens, weil manchmal lieben wir es auch, ärgerlich zu sein und wollen gar nicht loslassen. Aber mir in dem Moment zu sagen, es tut mir gerade nicht gut, ich konzentriere mich auf die Dinge, für die ich dankbar bin. Aber Achtung, nur wenn ich wirklich merke, es gibt nichts zu tun. Es geht jetzt nicht darum, dass ich für einen wichtigen Wert einstehe oder so.
Diese Momente kennen sicher ganz viele von uns. Da sagt jemand irgendwas, das uns richtig trifft und zack, Puls geht hoch, Schultern ziehen sich zusammen, der Brustkorb spannt und man ist dann plötzlich so richtig, richtig wütend. Dirk, kennst du dieses Gefühl? Ich hab's seltener. Ich bin eher schnell verärgert, aber so richtig wütend bin ich nicht. Wie ist es bei dir?
Oh ja, ich kann gut wütend werden, auf jeden Fall.
Was ist das für ein Gefühl? Ist es was, was schnell plötzlich kommt oder ist es was, was sich anstaut oder ist es beides?
Also Wut ist zunächst mal einfach nur eine intensivere Form von Ärger und kann auf unterschiedliche Weise passieren. Also erstens, es passiert irgendwas, was unsere Werte wirklich fundamental in Frage stellt. Jemand beleidigt uns, ja, und dann werden wir wütend. Die andere Sache ist, und das ist viel häufiger der Fall, es staut sich an. Wir kleben den Tag über vielleicht über Wochen Rabattmarken, manchmal sogar über Monate oder Jahre. Menschen verletzen unsere Werte, wir ärgern uns, wir sagen nichts. Es staut sich auf. Und dann macht die Person noch eine Kleinigkeit und wir rasten richtig aus. Wut ist ein Moment der emotionalen Dysregulation, kann aber auch, Achtung, und das ist mir ganz wichtig, jede Emotion hat eine Funktion. Wut ist auch wahnsinnig konstruktiv. Wut kann dafür sorgen, dass wir für Menschenrechte eintreten, dass wir sagen, wir wollen nicht mehr, dass es so weitergeht, ich ändere jetzt was. Wut ist wahnsinnig handlungsmotivierend.
Aber wie kann ich denn meinem Gegenüber klarmachen, auch wenn ich wütend bin, dass ich ihn nicht verletzen will? Weil Wut geht ja auch oft einher mit artet verbal oft dann aus und man sagt sich dann nicht so schöne Dinge.
Ja, und jetzt kommt eine Sache dazu. Das, was du jetzt meinst, ist tatsächlich noch eine andere Emotion, die sich dann häufig dazu gesellt und das ist Verachtung. Wut hat zunächst mal nichts damit zu tun, respektlos zu sein. Wut kann wahnsinnig respektvoll ausgedrückt werden, indem ich klar auf den Punkt bringe, was mir am Herzen liegt, was mir wichtig ist und was gerade verletzt wurde. Achtung, kommt Verachtung dazu, dann wird es wahrlich destruktiv. Dann stelle ich mich über den anderen, ich beleidige den anderen, ich werte den anderen ab. Und da konnten Studien ganz deutlich zeigen, das ist tatsächlich beziehungsgefährdend, weil das wechselseitige Vertrauen, ja, das sind Wörter, das bröckelt, das sind Wörter, die wir nicht mehr so schnell vergessen. Wut, das konnten Studien ganz klar zeigen, Wut als solche, Ärger als solcher übrigens, ist gar nicht schlimm für eine Beziehung, prognostiziert überhaupt nicht, ob die Beziehung auseinanderbricht. Wenn aber, und Verachtung kann manchmal auch viel leiser stattfinden, diese kleinen Sticheleien im Alltag, Verachtung ist tatsächlich ein Warnsignal, dass die Beziehungsstabilität in der Partnerschaft zum Beispiel ins Wanken kommt.
Wenn ich ein wütendes Gegenüber habe, nur ganz kurz noch, ohne nicht gleich mit hochzugehen und dass man dann sich anbrüllt, wie gehe ich da gut miteinander um? Vielleicht hast du 1, 2 kurze Tipps.
Ja, also 3 ganz kurze Tipps. Das erste ist selber ruhig bleiben. Atmen, ruhig bleiben. Das zweite ist, der andere möchte, dass wir ihm zuhören. Gib ihm Raum, lass ihn erstmal erzählen.
Erstmal toben lassen.
Toben lassen. Und das dritte ist, wirklich aktiv auch in die Resonanz gehen. Hey Doreen, ich merke gerade, das hat dich wütend gemacht. Einfach nur sagen, ich muss es nicht verstehen. Einfach nur sagen, hey, ich nehme gerade wahr, du bist wütend. Und da konnten Studien zeigen, dieses Benennen des Gefühls, das klappt übrigens bei anderen Gefühlen auch, das bringt den anderen runter.
Liebe Carmen, du bist ein sehr emotionaler Mensch, sagst du. Und wenn irgendwas ungerecht ist, da gehst du richtig ab und Zum Beispiel auch, wenn dein Hund zu Unrecht gemaßregelt wird. Erzähl mal.
Das sind die meiner Meinung nach wunderschönsten Seelen, die es überhaupt auf der Welt gibt, Tiere. Die sind ehrlich und die sind einfach nur großartig. Also es sind Situationen, ich laufe durch einen Park und sie macht um den Menschen einen großen Kreis oder einen großen Bogen und geht dann in die Duftspur, um seine doch noch die Informationen abzurufen, die der Mensch so mit sich trägt oder der Hund. Und dann kriege ich dann halt sowas wie, zieh deinen Köter zurück und werde beschimpft, sie wird nach ihr getreten. Also
er kommt den Menschen, beziehungsweise sie kommt den Menschen schon ziemlich nah.
Nein, gar nicht.
Gar nicht.
Sie hat so eine unglaubliche Empathie und so eine Auffassungsgabe. Ich meine, Hunde können Krebs riechen, da brauchen wir uns jetzt nichts erzählen. Die können das auf eine große Distanz wahrnehmen. Wie ist der Mensch drauf? Die gucken, die riechen und die haben einfach die Sensoren und die sind immer noch natur- und bodennah unterwegs, was der Mensch ja leider verloren hat in seiner evolutionären Weiter- oder Rückbildung, wie auch immer man das nennen möchte.
Und wie reagierst du dann in diesen Situationen?
Also ich weiß, dass es universelle Prüfungen sind und ich sage dann, red doch mit mir, was möchtest du denn? Und wenn der dann halt hochpulst, dann geht die Prüfung halt nach hinten los. Und einmal war es halt schon wirklich fast so weit, dass ich den Menschen geschlagen habe. Ich merke gerade schon, wie meine Temperatur steigt.
Das ist natürlich eine ziemlich heftige Reaktion, die du da hast. Und
absolut.
Dr. Dirk Allert hat bestimmt eine Idee, wie du dich da so ein bisschen regulieren kannst auch.
Ja. Ja.
Oh ja, hallo Carmen. Also die Idee ist, dass du dich zunächst mal fragst, ist das Ärgergefühl, die Wut in dem Moment stimmig für den Moment? Ja, also wenn nach deinem Hund getreten wird und es geht darum, eine klare Grenze zu setzen, dann ist es auch wichtig, das zu artikulieren. Und gleichzeitig hast du eben beschrieben, dass du manchmal merkst, die Wut, ja, die übernimmt so ein bisschen das Steuer und dann machst du vielleicht eine Sache, die du nicht machen möchtest, die du später bereust. Mhm. Und da kann es wirklich tatsächlich helfen, entweder sich auf die Atmung zu konzentrieren, dass du darauf achtest, dass du länger ausatmest als einatmest, dir vielleicht auch überlegst, was kann ich mir in dem Moment sagen? Hey, Haken dran, ich gehe jetzt hier einfach weiter. Und dann vielleicht auch rückwärts zählen. Das hilft manchmal auch. Das klingt immer so einfach, aber was die Forschung zeigen konnte, ist, wenn wir bei 100 anfangen und dann nicht nur einfach 99, 98, 97, sondern in Dreierschritten, dann kostet uns das Konzentration und das sorgt dafür, dass hinter der Stirn der sogenannte präfrontale Kortex anspringt und der bringt uns wieder runter. Und dann einfach runterzählen, weitergehen. Aber ganz wichtig, die gucken, wo ist die Grenze? Also wenn jemand nach deinem Hund tritt, dann ist eine Grenze überschritten, wo es auch darum geht, klar zu sagen, Stopp, ist zu artikulieren, aber dann eben auch zu sagen, okay, und jetzt drehe ich mich einfach um und ich gehe. Und da der Tipp, also entweder geh bewusst in eine langsame Atmung, Konzentration auf die Ausatmung, oder dreh dich um und dann zähl einfach innerlich rückwärts.
Vielen, vielen Dank für deinen Anruf, liebe Carmen. Ich hoffe, wir konnten dir ein bisschen weiterhelfen. Danke dir. Wie oft tun wir im Job so, als hätten wir keine Gefühle? Innerlich fluchen wir vielleicht, aber nach außen lächeln wir oft brav. Vanessa hat uns eine WhatsApp geschickt. Sie arbeitet im Marketing, schreibt sie und schreibt, ich merke, dass ich mich oft zurücknehme, weil ich nicht als emotional gelten will. Vor allem, wenn ich wütend bin, dann schlucke ich das runter und explodiere später. Ist das richtig? Sollen wir das wirklich so machen? Alle unsere Gefühle im Job immer runterschlucken, um einfach professioneller zu wirken, Dirk?
Also ich habe gerade dazu geneigt zu sagen ja und nein, aber so wie du es jetzt formuliert hast, sage ich auf jeden Fall nein. Also immer auf keinen Fall alles runterschlucken. Es ist die Frage,
wie
und wann. Ja. Also die Schlüsselfrage besteht darin, erstmal, wir sind emotionale Wesen. Emotionen spielen eine wahnsinnig große Rolle. Wenn wir uns entscheiden, entscheiden wir auch aufgrund von unseren Gefühlen, von unseren Emotionen. Wir können keine rationalen Entscheidungen treffen. Das zeigt die Forschung ganz klar. Und jetzt kommt der Punkt. Wann wirken wir unprofessionell? Unprofessionell wirken wir nicht, wenn wir emotional sind, wenn wir Gefühle zeigen. Wenn ich merke, du hast gerade was gemacht, was mich gefreut hat und ich drücke das aus. Oder du hast was gemacht, was mich ärgert und ich drücke das aus. Mhm. Angemessen. Unprofessionell wirken wir dann, wenn wir unkontrolliert sind, wenn wir ausrasten, rumbrüllen, Dinge kaputt machen, wenn wir ständig in Tränen ausbrechen. Also Emotionen brauchen die Balance mit dem Kopf, Kopf und Herz dabei sein. Dann werden wir menschlich und sind gleichzeitig professionell.
Wie ist es mit Traurigkeit? Ich habe mich vor dem Beginn der Arbeit mit meinem Mann gestritten. Ich habe erfahren, meine Freundin ist schwer krank. Also ich meine, das schafft man ja nicht so einfach, vor Jobbeginn vor der Tür abzulegen. Was rätst du in diesen Fällen? Weil das dann zuzulassen, sag du.
Ja, und es braucht eine angemessene Weise. Was auf jeden Fall, Doreen, was ich sagen kann, ist, das, was du gerade beschrieben hast, mich macht gerade was tief traurig. Und es ist die Frage, ist das jeden Tag so oder ist es mal so? Dann sind wir Menschen. Wenn mich gerade was traurig macht und ich versuche, das zu verstecken, erzeugt das einen Zustand, der nennt sich in der Forschung emotionale Dissonanz. Also das ist die Diskrepanz zwischen dem, was ich fühle und dem, was ich zeige. Und da konnte die Forschung zeigen, das als Warnung. Emotionale Dissonanz, wenn ich immer eine Maske aufsetze, ist ein stärkerer Einflussfaktor auf Burnout als Zeitdruck und Arbeitspensum. Das konnten Studien zeigen. Also es geht um authentisch sein. Und deswegen ist die Frage, wie kann ich das im Kontext Beruf authentisch ausdrücken und Doreen vielleicht zu sagen, hey, du pass auf, ich werde da gar nicht so tief einsteigen, aber mir geht's heute einfach nicht so gut. Deswegen wundere dich bitte nicht, wenn ich so ein bisschen zurückgezogen wirke. Jetzt habe ich das kommuniziert, ohne reinzukommen und direkt in Tränen auszubrechen.
Über was haben Sie sich heute schon gefreut? Guten Kaffee? Nette Begegnung. Was war es bei dir, Dirk? Über was hast du dich heute schon gefreut?
Ich habe mich heute gefreut, dass ich mal ausschlafen konnte tatsächlich.
Wir sprechen heute hier in den Experten über Gefühle, wie wir sie besser verstehen und wie wir besser mit ihnen umgehen können. Und Freude ist ja eins der Gefühle. Also ich hatte das gerne öfter, du sicher auch und unsere Hörer wahrscheinlich auch. Und wir können es lernen, Freude bewusster wahrzunehmen. Wie übrigens ganz viele der Gefühle.
Unbedingt. Und ich habe eine kleine praktische Übung, die jeder sofort machen kann. Und die beginnt morgens. Frag dich doch mal, wenn du aufstehst morgens, worauf freue ich mich heute? Und dann überleg dir mal drei Dinge, worauf du dich heute freust. Dann kurz daran denken, einmal die Freude spüren. Und was jetzt passiert? Der mentale Fokus verschiebt sich. Weil die Frage ist natürlich immer, was nehmen wir da draußen in der Welt wahr? Und es ist hat ganz viel zu tun mit unseren Denkgewohnheiten, mit der Gewohnheit, worauf richten wir die Aufmerksamkeit? Und beginne ich bitte, und das wirkt nicht schon am ersten Tag, sondern wenn ich das für 3, 4, 5 oder 6 oder vielleicht sogar 8 Wochen mache und mich jeden Morgen frage, worauf freue ich mich heute? 3 Dinge, auf die ich mich heute freue. Dann fängt es an zu wirken, dann verschiebt sich die Wahrnehmung.
Stolz ist eines der Gefühle, die wir oft ganz falsch verstehen, weil wir Stolz mit was allem assoziieren?
Die meisten denken bei Stolz an, boah, was für ein Angeber. Und oh nee, sei lieber nicht so stolz, weil dann denken andere irgendwie, du bist arrogant. Und tatsächlich ist das ein Irrtum und auch wieder nicht. Das Spannende ist nämlich, die Forschung unterscheidet 2 Formen von Stolz und die meisten denken nur an die eine.
Wir
haben einmal den anmaßenden Stolz und ich definiere die gleich und den authentischen. Und die entscheidende Frage ist, wie schreiben wir Erfolg zu? Also Beispiel, ich bestehe eine Prüfung. Sage ich jetzt, hey, ich habe diese Prüfung bestanden, weil ich bin so intelligent. Dann ist das genau diese Form des arroganten Stolz. Genau. Sage ich aber, ich habe diese Prüfung bestanden, weil ich dafür viel getan habe, viel gelernt habe. Also ich beziehe mich nicht auf die Identität, sondern auf mein Handeln. Dann sind wir beim authentischen Stolz. Und während der anmaßende Stolz, der arrogante Stolz, der korreliert mit Narzissmus zum Beispiel, korreliert der authentische Stolz in der Forschung, der hängt zusammen mit einem positiven Selbstwertgefühl, mit Handlungsfähigkeit, mit dem Gefühl, dass wir was tun können und ist auch ein wahnsinnig starker Schutzfaktor für Momente, wo wir uns mal abgelehnt fühlen, von anderen ausgegrenzt fühlen. Also deswegen schützt Stolz, authentischer Stolz, der sich aus unserem Handeln speist, der schützt tatsächlich damit auch unsere Gesundheit, unser Wohlbefinden.
Und dieser authentische Stolz, der ist es auch, der ganz gut ist für unsere Gesundheit.
Ja, exakt.
Inwieweit fördert der unsere Gesundheit, unser Wohlbefinden?
Ja, also er fördert erstmal unser Selbstwertgefühl. Und das Selbstwertgefühl steht tatsächlich in Studien im Zusammenhang mit einer besseren körperlichen, aber auch psychischen Gesundheit und ist eben auch ein wichtiger Schutzfaktor. Für Momente, wo es mal nicht so gut läuft. Wir haben eine Niederlage, wir fühlen uns ausgegrenzt, jemand beleidigt uns, wir kriegen Kritik ab, schlechtes Feedback. Haben wir ein gutes Fundament an authentischem Stolz, dann schützt uns das tatsächlich in dem Moment.
Unser Experte Dr. Dirk Eilert, er beschäftigt schon seit ganz, ganz vielen Jahren mit diesem Thema. Er ist Psychologe und Experte für Körpersprache. Und wir haben gerade über Stolz gesprochen, über den authentischen Stolz, der durchaus gesundheitsfördernd ist und den wir auch mit einer bestimmten Übung fördern können.
Oh ja, welche? Und zwar mit einem kleinen Ritual am Abend, in dem wir uns jeden Abend fragen, was habe ich heute durch mein Handeln erreicht, worauf ich stolz bin? Und es können Kleinigkeiten sein, dass ich sage, hey, ich habe heute mal auf den Nachttisch verzichtet oder ich habe heute mal die Treppe genommen statt den Fahrstuhl. Also was habe ich durch mein Handeln erreicht, worauf ich stolz bin, das frage ich mich jeden Abend. Und dann spüre ich einfach für 15 Sekunden, wenn ich an dieses Ereignis denke, den Stolz im Körper. Und das sorgt wieder dafür, dass diese emotionalen Netzwerke für Stolz in meinem Kopf größer werden, stärker werden und ich dann besseren Kontakt eben zu genau dieser gesunden Form von Stolz bekomme.
Und bis ich diesen Effekt spüre, muss ich das ähnlich lang trainieren wie andere Gefühle. Wir haben ja schon ganz viele Tipps von dir bekommen. Da ging es um
Freude
und auch Ehrfurcht.
Ja. Also mein Tipp ist, einfach ein Paket draus machen. Ja, was wir gesagt haben ist, morgens starten mit, was sind drei Dinge, worauf ich mich heute freue? Und abends frage ich mich, wo ist mir heute ein Wunder begegnet? Wo habe ich Ehrfurcht gespürt? So ein Wow-Gefühl? Und was habe ich durch mein Handeln erreicht, worauf ich stolz bin? Und damit kultiviere ich quasi diese Emotionen im Alltag. Die Freude auf den Tag, den Stolz und die Ehrfurcht insgesamt. Und das ist ein wichtiger Punkt. Ich würde sagen, nicht nur diese Übung einmal machen, sondern die Idee zu haben, ich möchte diese Emotionen Stolz, Ehrfurcht und Freude mehr in meinem Alltag kultivieren.
Es gibt natürlich noch so viele andere Gefühle, Emotionen, über die wir hätten heute sprechen können. Aber es ist einfach zu viel, zu groß, dieses Thema. Dennoch, was ist das Wichtigste, wenn wir über Emotionen, Gefühle reden, was wir wirklich verstehen sollten?
Also für mich ist das Allerwichtigste, dass wir unsere Emotionen, unsere Gefühle ernst nehmen. Emotionen sind keine Schwäche. Gefühle sind keine Störung. Das sind Informationen. Unsere Gefühle wollen uns was sagen, ob unangenehm oder angenehm. Deswegen im Alltag uns zu fragen, wenn ich ein Gefühl spüre, was möchte dieses Gefühl mir gerade wohlwollend sagen? Ärger sagt zum Beispiel, tritt für deine Werte ein, komm in die Handlung. Angst sagt uns, was kannst du für dich tun, damit du dich wieder sicher fühlst? Also jede Emotion will uns was sagen. Und auch wenn wir heute nicht alle Emotionen beleuchten konnten, kann ich diese eine Frage mitnehmen. Ich spüre ein Gefühl und frage mich, was möchte mir dieses Gefühl gerade wohlwollend sagen?
Vielen Dank, Dr. Dirk Eilert, für diese wirklich spannende Reise durch unsere Gefühlswelt. Und vielen Dank auch an Sie für Ihre Nachrichten, für Ihre Anrufe. Unser Thema heute in den Experten, Gefühle besser verstehen. Bis zum nächsten Mal.
Das war der RBB 888 Podcast, die Experten.